Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute live vom Mobile World Congress in Barcelona. Wir haben in den vergangenen Tagen für euch von der Leitmesse schlechthin in der Branche berichtet, zahlreiche Artikel auf teltarif.de veröffentlicht und hier im Podcast haben wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir so alles für euch hatten, was die Messe natürlich für die Besucher zu bieten hatte, welche Highlights es gab. Es ging ja im Prinzip, wie es eigentlich bei allen Messen so üblich ist, schon vor dem offiziellen Start für die Presse los am vergangenen Wochenende. Unter anderem hatte Samsung zum sogenannten Unpacked-Event geladen. Und ja, wir haben natürlich vorher schon logischerweise gewusst, was uns erwartet. Samsung selbst hat es ja auch angedeutet, in allen Einladungen war die Zahl 9 überall zu sehen. Es konnte eigentlich nur um das Samsung Galaxy S9 respektive um das Samsung Galaxy S9 Plus gehen. Und die beiden Smartphones sind natürlich auch zwei der Messe-Highlights dieses Mobile World Congresses 2018 in Barcelona. Im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, nach dem Debakel mit dem Galaxy Note 7 hatte Samsung die Präsentation des Galaxy S8 seinerzeit verschoben. Das Ganze wurde dann in einem eigenen Event 4 Wochen nach dem Mobile World Congress vorgestellt. Dieses Jahr hat es dann wieder pünktlich zur Messe geklappt. Beide Geräte kommen natürlich auf den deutschen Markt, ist ganz klar. Und ganz wichtig, beide Geräte kommen auch in der Dual-SIM-Version auf den deutschen Markt. Das ist ein Novum bei Samsung. Im vergangenen Jahr kann ich mich noch erinnern beim Event, als praktisch das S8, das S8 Plus vorgestellt wurden, hatte ich noch nachgefragt, wie sieht's denn aus, Dual-SIM und deutscher Markt. Da hieß es noch, nein, und wir machen das ja bei so Mid-Range-Geräten schon mal, aber bei den High-End-Geräten klappt das nicht, liegt noch nicht mal an den Netzbetreibern, sondern dieses und das, und dann druckst du so rum. Einige Zeit später kam dann das Galaxy S8 Plus doch noch, zumindest im offiziellen Samsung-Store, im Online-Store des Herstellers sozusagen, auf den deutschen Markt. Das Galaxy S8 gab es dann immer nur als Grauimport bei uns. Aber schon mit dem Note 8 hat sich das ja geändert. Zum einen war das dann als erstes High-End-Gerät von Samsung direkt zum Verkaufsstart auch in der Dual-SIM-Version in Deutschland verfügbar. Und zum anderen, ja, wie gesagt, jetzt S9 und S9 Plus vom Start weg. Beide Versionen Single-SIM dann vornehmlich natürlich direkt bei den Mobilfunknetzbetreibern und über Samsung und ich denke mal auch über die freien Händler dann auch die Dual-SIM-Version. Das Galaxy S9 Plus vor allen Dingen auch in der Variante mit 256 GB internem Speicher. Das ist eine Sache, die gerade für die Käufer der Dual-SIM-Variante ganz wichtig ist, denn es ist eben bei vielen Herstellern mittlerweile so, dass man einen sogenannten Hybrid-Slot zur Verfügung hat. Sprich, der Kunde muss sich entscheiden, will er eine zweite SIM-Karte betreiben oder möchte er schlicht und ergreifend dann den Speicher mit einer zusätzlichen Micro-SD-Karte erweitern. Beides parallel geht nicht. Und dann können natürlich, gerade wenn man auch viele Videos dreht und so weiter, 64 GB interner Speicher dann schon mal auch recht knapp werden. Das Galaxy S9 Plus hat zudem mehr Arbeitsspeicher als die in Anführungszeichen kleine Version und es zeichnet sich zudem durch eine Dualkamera aus. Beide Geräte haben Stereo-Lautsprecher, auch eine feine Sache, muss ich sagen. Und ansonsten, rein optisch, muss ich sagen, sehen beide Geräte eigentlich genauso aus wie die Vorjahresgeneration. Das ist also sowas, Apple würde vom S-Modell sprechen, sowas wie im Prinzip die verbesserte Version der Geräte aus dem vergangenen Jahr, schnellerer Speicher, mehr Arbeitsspeicher und so weiter, aber jetzt nichts revolutionär Neues, würde ich sagen. Für mich das Highlight, die Dualkamera beim S9 Plus, vor allen Dingen auch bei schlechtem Licht, holt diese Kamera noch sehr, sehr viel raus, ohne dass das Bildrauschen jetzt übermäßig stark wird, muss ich sagen, alle Achtung, hat mir gefallen. Muss man natürlich im ausführlichen Test sehen, wie sich das Gerät dann auch wirklich macht. Sony hat seine neuen Geräte ebenfalls auf dem Mobile World Congress vorgestellt. Das Xperia XZ2 und das XZ2 Kompakt. Und ich würde sagen, typisches Sony-Design, aber
Auch bei Sony hat man die Zeichen der Zeit erkannt, dass es eben viele, viele Interessenten gibt, die sich auch die Dual-SIM-Version eines solchen Smartphones wünschen. Und im freien Markt, Mediamarkt, Saturn, wie auch immer, Amazon, wird man beide Smartphones dann auch in Deutschland in der Dual-SIM-Version bekommen. Das wird also auch in Europa allmählich Standard. Viele, viele Smartphones sind ja auch in den vergangenen Jahren schon in Asien als Dual-SIM-Geräte auf den Markt gekommen. Bei uns halt eben nicht. Und da muss ich sagen, ist es eigentlich eine feine Sache, dass da mittlerweile ein entsprechendes Umdenken bei den entsprechenden Geräteherstellern einsetzt und man nicht unbedingt jetzt ausschließlich auf die Netzbetreiber, die das natürlich nicht haben wollen, dass eine zweite SIM-Karte von einem anderen Betreiber im Gerät ist, dass diese Geräte eben in Deutschland verkauft werden. Wobei man sagen muss, es ist ja auch kein Problem, wenn die Netzbetreiber weiterhin die Single-SIM-Version verkaufen. Und wer eben sich auf dem freien Markt das Dual-SIM-Gerät zulegen möchte, der hat dann zumindest die Gelegenheit dazu. Auch Asus hat neue Smartphones im Gepäck, das 10 von 5 zum Beispiel. Und an diesem Gerät gibt's was anderes ganz Spezielles. Und nein, ich meine jetzt nicht die iPhone-Öhrchen. Also sprich, man hat eben auch so ein Notch-Display, eine Aussparung ganz oben in der Mitte, ähnlich wie beim iPhone X. Das ist sicherlich eine Besonderheit, zumal das Display auch ansonsten wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlässt beim 10 von 5. Aber spannend bei diesem Gerät ist eben auch, es kann LTE parallel auf beiden SIM-Karten los. Wir haben es also wieder mit Dual-SIM zu tun. Asus verkauft ja auch in erster Linie über den freien Markt, will in Zukunft auch über die Netzbetreiber seine Geräte anbieten. Momentan ist das in Deutschland noch nicht der Fall. Die 10 von uns gibt es nur im freien Handel sozusagen. Generell Dual-SIM auch. Und wie gesagt, das Spannende jetzt, LTE auf beiden Slots, das ist natürlich immer wichtiger, weil immer mehr die Telefonie auch über LTE abgewickelt wird, über den Volte-Standard. Und logischerweise ohne LTE kein Volte. Insofern ist das immer wichtiger, dass eben Dual-SIM-Handys auf beiden SIM-Karten-Slots parallel und nicht nur abwechselnd die Möglichkeit bieten, halt eben den 4G-Standard zu nutzen. Feine Sache, muss ich sagen. Im Frühjahr kommen die Geräte dann in Deutschland auch auf den Markt zu Preisen ab 399 Euro. Da greift man also recht aggressiv an. Preistechnisch macht so auf den ersten Blick eigentlich einen ganz guten Eindruck. Kann man nicht meckern. Ja, Nokia, aka HMD Global, hat ebenfalls neue Smartphones in Barcelona gehabt. Zum Beispiel das Nokia 8 Scirocco als neues Spitzenmodell. Das ist ein Gerät für Leute, die handliche Smartphones sich wünschen. Mir persönlich als Phablet-Freak ist es dann wiederum zu klein. Ist aber wirklich hervorragend verarbeitet. Echte Nokia-Qualität, wie wir es von früher gewohnt waren. Ein ganz tolles Display, muss ich sagen. Wobei die Lautsprecher, die fand ich nicht so toll. Da könnte man durchaus Besseres einbauen. Muss ich sagen, war ich auch früher mal Besseres von Nokia gewöhnt. Es gab natürlich nicht nur Smartphones auf dem Mobile World Congress zu sehen. Ich habe es bereits erwähnt. Auch die Netzbetreiber waren natürlich vor Ort, ganz klar. Zum Beispiel die Deutsche Telekom, die hat zur Pressekonferenz geladen und hat zum ersten Mal Hallo Magenta gezeigt. Hallo Magenta, das ist praktisch der smarte Lautsprecher der Deutschen Telekom, der Ende vergangenen Jahres, so im Herbst, Winter, erstmals angekündigt wurde. Da hieß es ursprünglich, das Gerät soll für um die 150 Euro bereits im Frühjahr erhältlich sein. Jetzt spricht die Telekom mittlerweile vom Sommer 2018. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann die IFA im September nutzt, um das Gerät dann wirklich breit in den Markt zu drücken. Dass es vorher vielleicht noch gar nicht erhältlich sein wird oder nur rudimentär. Ich finde persönlich, die Telekom ist da ein bisschen spät dran. Kommt dazu, dass natürlich das Hallo Magenta auf die Telekom eigenen Dienste auch konzentriert ist. Und ob ich jetzt einen smarten Lautsprecher brauche, um, ich sage jetzt mal, mein Entertain-TV-Programm einzustellen, ich weiß es nicht. Man hat zwar zusätzlich wohl Amazon Alexa und Google Assistant mit an Bord, da muss man dann sehen, ob dann wirklich alle Dienste, die Alexa normalerweise beherrscht, auch mit Hallo Magenta funktionieren. Als Beispiel jetzt mal, muss man einfach abwarten. Ansonsten die Telekom möglicherweise ein bisschen zu eingeschränkt vom Dienstangebot, so ähnlich wie der HomePod von Apple, der halt momentan sogar ausschließlich mit Apple-Diensten funktioniert. Immerhin, Hallo Magenta dann kostet nur weniger als die Hälfte. Und wie gesagt, ähnlich wie Apple, man ist auch wirklich spät dran. Ja, der Markt wird momentan von Amazon und Google schon ziemlich abgegrast. Und ob da dann in, ich sage jetzt mal, das ist ja fast ein Dreivierteljahr, nicht mal ein halbes, ob da dann wirklich noch Platz ist für einen weiteren Player, vielleicht wirklich für ganz treue Telekom-Kunden, die sagen, ich kaufe alles von der Telekom und ich möchte speziell eine gewisse Bequemlichkeit haben, wenn ich meine Telekom-Dienste steuere, aber die Zielgruppe könnte da doch recht eingeschränkt sein. Ein weiteres spannendes Telekom-Produkt, das wir auf der Messe zumindest auf Nachfrage vorgestellt bekamen, ist die Multisim Plus. Letztes Jahr erstmals bekannt als Multisim 3 Plus. Das heißt, bisher bekommt man pro Telekom-Laufzeitvertrag maximal 3 SIM-Karten. Ja, also zum Beispiel eine für das Smartphone, eine fürs Tablet, das dritte zum Beispiel fürs Autotelefon oder für den mobilen Hotspot oder für den Surfstick und so weiter. So, jetzt habe ich aber ein Handy, ein Tablet, ich habe einen Surfstick und ich habe jetzt auch eine Apple Watch. Ich nenne extra die Apple Watch, weil es die einzige momentan ist, die in Deutschland mit eSIM-Funktion vermarktet wird. Und ja, dann bräuchte ich also 4 Multisims. Geht momentan nicht, geht künftig schon. Wurde vergangenes Jahr erstmals angekündigt, dann hörte man monatelang nichts mehr davon. Und jetzt heißt es, es wird mittlerweile intern getestet, dieses Multisim Plus Produkt. Und es soll dann auch irgendwann demnächst on air gehen, also vermarktet werden. Man rechnet da aber frühestens auch in der zweiten Jahreshälfte. Damit kann also noch ein bisschen dauern, bis man dann wirklich mehr SIM-Karten bei der Telekom pro Vertrag bekommt. Auch noch unklar, was das kostet. Ich könnte mir vorstellen, dass das bisherige Multisim-Prinzip beibehalten wird, sprich 4,95 Euro pro zusätzliche SIM-Karte. In höherwertigen Verträgen mag die eine oder andere Zusatzkarte weiterhin ohne Aufpreis mit dabei sein. Zunächst soll es bei der Multisim Plus bis zu 6 SIM-Karten pro Vertrag geben. Später sollen sogar bis zu 10 SIM-Karten möglich sein. Ja, mag in Zeiten von Internet of Things möglicherweise wirklich sinnvoll sein, dass man dann irgendwann den vernetzten Kühlschrank oder die Waschmaschine oder keine Ahnung was auch mit einer eigenen SIM ausstattet. Dafür dann jeweils ein eigener Datenvertrag wäre natürlich irgendwo Wahnsinn. Insofern ist das sicherlich ganz gut, wenn man das dann so lösen kann. Man nutzt einfach das Datenvolumen des bereits vorhandenen Vertrags mit. Auch die Telefonica war auf der Messe vertreten, genauso wie Vodafone. Vodafone hat zum Beispiel nochmal LTE auf dem Mond propagiert, wo man ja an der Mondmission beteiligt ist. Muss man sehen, ob da was draus wird und wie es dann auch wirklich funktioniert. O2 wiederum hat so ein bisschen auch in die Zukunft geblickt. Oder Telefonica, um es genau zu sagen, die Muttergesellschaft von O2 hat gemeint, bis 2020 mindestens 95% der Bevölkerung mit LTE zu versorgen. Das ist weniger als das, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Denn der letzte Stand war eigentlich von vor einem Jahr, von Cebit 2017, dass man innerhalb von 2 Jahren nahezu flächendeckend LTE anbieten will. Da muss ich sagen, ist man nach dem jetzigen Zahlen ja doch ein Stück weit entfernt. Muss man sehen, wie sich das weiter gestaltet, zumal es ja auch eine Ausbauverpflichtung gibt. 5G, ein mega Hype auf diesem Mobile World Congress. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es eigentlich nicht verstehen. Ich meine, das ist ja alles schön und gut, wenn man in die Zukunft blickt, aber wenn ich jetzt einen Netzbetreiber wie Telefonica habe, der momentan in Anführungszeichen nur 80% Bevölkerungsabdeckung bei LTE hat, ich möchte jetzt gar nicht von der Fläche reden, das ist ja noch viel weniger, und wir reden jetzt schon vom nächsten Standard. Ich sage immer, Jungs, baut doch erstmal 4G richtig aus, bevor wir uns über 5G unterhalten. Ich wäre ja schon froh, wenn ich 4G auch im Spessart, in der Rhön, im Vogelsberg, im Bayerischen Wald, im Harz, sagen wir mal, überall zur Verfügung hätte. Ja? Da schon über den nächsten Standard, wo wir den jetzigen aktuellen noch nicht mal überall haben, zu diskutieren. Und das so dermaßen zu hypen, wie das momentan der Fall ist, fehlt mir persönlich, aber ist eine private Meinung, sage ich ganz ehrlich, fehlt mir jedes Verständnis. Immerhin hat Telefonica einen sinnvollen Ansatz geliefert für 5G-Nutzungsszenarien. nämlich sozusagen eine letzte Meile Anbindung. Ja? Jemand möchte einen Glasfaseranschluss. Es liegt aber dort, wo derjenige sich befindet, keine Glasfaser. Man müsste buddeln. Das kostet Unsummen. So macht man das einfach über 5G drahtlos, die letzte, was weiß ich, die letzten 500 Meter zum Kunden zu überbrücken, um dem eben einen noch breitbandigeren Internetzugang anbieten zu können. Sicherlich eine ganz sinnvolle Lösung, muss man sagen, und ein sinnvolles und durchaus interessantes Anwendungsszenario für den Mobilfunkstandard der fünften Generation. Tja, nicht zuletzt auch eine Nischenanwendung, nämlich etwas, was man in Zeiten von EU-Roaming vielleicht gar nicht mehr so intensiv sich betrachtet normalerweise, nämlich das sind die Kosten für die mobile Internetnutzung im International Roaming. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch Länder, die gehören gar nicht zur EU. Brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Die Schweiz. Es kommt ganz auf den Anbieter und auf den Tarif an, ob man in der Schweiz den EU-Roaming-Tarif zur Verfügung hat oder nicht. Bei vielen ist es nicht der Fall. Das wird bald möglicherweise in Großbritannien ähnlich sein. Aber es gibt natürlich auch Länder, die gehören sowieso nicht zur EU. Ich rede jetzt unter anderem von Serbien, ich rede von der Türkei, ich rede von der Ukraine. Also es gibt Länder, die sind wirklich logischerweise nicht weit weg. Und da wird es kein EU-Roaming geben, auch nicht längerfristig. Aber es gibt natürlich auch A für die Geschäftsreise, B für den Urlaub, Fernreiseziele, wo es kein EU-Roaming gibt. Ich spreche von der Karibik, ich spreche von den USA, ich spreche von Südamerika, Australien oder Thailand und so weiter. Das kann man sich natürlich immer eine lokale SIM-Karte auch besorgen, direkt nach der Ankunft am Flughafen. Wenn man sie denn bekommt, wenn man zurechtkommt mit der Tarifgestaltung, mit der Buchung einer entsprechenden Option. Möglicherweise gibt es das noch nicht mal auf Englisch dann. Alles sehr schwierig. Und dafür gibt es seit einiger Zeit, seit einigen Jahren eigentlich schon mobile Hotspots, wie wir sie hier auch kennen, wo man eine SIM-Karte reinsteckt normalerweise und dann eben mehrere Geräte per WLAN mit einem Internetzugang versorgen kann. Aber Anbieter wie Skyroam zum Beispiel, die lösen das ein bisschen anders. Die bauen in diesen mobilen Hotspot eine virtuelle SIM-Karte ein, die dann wiederum mit virtuell halt eben versorgt werden mit den eigentlichen SIMs, die in, ich sag mal, einer Art Rechenzentrum stehen. Und auf diesem Weg hat man mit dieser Lösung halt eben einen wirklich globalen Datentarif zur Verfügung. Wir haben ja über diverse Lösungen dieser Art auch schon berichtet. Auf teltarif.de entsprechende Testberichte, Skyroam, um da dem Beispiel zu bleiben, haben wir getestet in Deutschland, aber auch auf den Philippinen zum Beispiel. Und das Neue von Skyroam, was es seit einigen Monaten, seit Sommer, Herbst vergangenen Jahres gibt, ist ein 4G-fähiger mobiler Hotspot. Vorher hatten die nur einen UMTS-Hotspot. Und jetzt hat Skyroam auch das Datenvolumen erhöht. Der Tarif ist relativ einfach, egal in welchem Land ich mich verbinde, egal ob das jetzt auf Curaçao oder in Australien ist, egal ob es in Kanada oder in Südafrika ist. Ich zahle 7 Euro pro Tag für eine Flatrate und die hatte bisher 500 MB Highspeed-Datenvolumen pro Tag zur Verfügung. Jetzt sind es 750, wie die Managerin von Skyroam für Europa und den Nahen Osten auf Anfrage von teltarif.de verraten hatte. Was bei Skyroam auch interessant ist, ist die Datendrossel. Wir kennen es von deutschen Anbietern. Wenn man jetzt mal von O2 Free absieht, ist die Datendrossel ja so, dass man den Internetzugang danach eigentlich quasi vergessen kann. Ja? Viele Anbieter im Telekomnetz drosseln auf 64 Kilobit pro Sekunde, so wie früher mal ein ISDN-Kanal. Das mag noch so halbwegs gehen. Viele, viele andere, Vodafone zum Beispiel, drosseln auf 32 Kilobit pro Sekunde. Das ist schon fast nicht mehr nutzbar. Gibt aber auch Discounter, zum Beispiel von diversen Drillisch-Marken. Bei denen habe ich 16 Kilobit pro Sekunde zur Verfügung. Das ist dann ungefähr so wie der Akustikkoppler. Ja, nicht ganz, aber de facto der Internetzugang für die heutigen Anforderungen vor allen Dingen nicht mehr zu gebrauchen. Ganz anders sieht das aus bei Skyroam. Dort wird auf 256 Kilobit pro Sekunde gedrosselt. Das ist ja durchaus ein Wert, mit dem man zumindest noch mailen kann, mit dem man zumindest noch WhatsAppen kann, mit dem man auf dem Smartphone sicherlich auch noch halbwegs bequem surfen kann. Es ist ja gar nicht so viel langsamer als UMTS. Seinerzeit, als der 3G-Standard eingeführt wurde, hatten wir bei UMTS 384 Kilobit pro Sekunde und das war ja der Maximalwert. Oft war es ja viel niedriger und wir haben uns damals gefreut und haben gemeint, das ist fast DSL-Feeling beim Surfen unterwegs. Also insofern, das ist sicherlich auch noch eine ganz spannende Geschichte. Ah, ich habe eine Flatrate für 7 Euro pro Tag, 750 MB Fullspeed, danach immerhin noch 256 Kilobit pro Sekunde und wie gesagt, der globale Tarif sicherlich auch eine spannende Sache. TruePhone ist auch ein Anbieter, der, sagen wir mal, global agiert, vor allem für Geschäftskunden entsprechende Tarife anbietet, auch für das Smartphone. Vor einigen Monaten wurde auch ein Datentarif auf Prepaid-Basis für die Apple-SIM im iPad aufgelegt. TruePhone ist auch auf dem Mobile World Congress in Barcelona vertreten, stellt hier aber IoT-Lösungen für Geschäftskunden vor. Für unser eins vielleicht nicht ganz so interessant. Ja, das soweit mal als kurzen Überblick vom Mobile World Congress. So viel dann auch vom heutigen Strippenzieher- und Tarifschummel-Podcast von teltarif.de. Wer Fragen, Kritik und Anregungen zum Podcast hat, herzlich gerne jederzeit an die E-Mail-Adresse podcast@teltarif.de. Das war's für heute. Ich bin Markus Weidner, verabschiede mich und wir hören uns demnächst wieder.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.